Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, jetzt kann ich nur bitten, um den Beistand des Heiligen Geistes, mir schwachen Geschöpf zu helfen. Das ist wirklich so. Das Erste, wir haben jetzt eigentlich ausgemacht. Der Erwin Lang, der mich eingeladen hat, ja, ein Thema haben wir uns ausgesucht. Dieses Thema haben wir dann gesagt, das sind die ersten Lehren Jesu im Buch des Himmels. Und jetzt ist es so, es hat sich ein bisschen anders ergeben. Es ist meistens oder fast immer so, wir planen einen Titel, es wird ein Thema ausgesucht und erst in den letzten Tagen, manchmal auch Stunden, ergeben sich dann wirklich die Dinge, wo ich weiß, das muss ich sagen. Und diesmal war es auch so. Und für heute, es sind zwei Vorträge vorgesehen auf Video, da habe ich mir gedacht, das will Gott auch so. Das erste Thema, da möchte ich sprechen über die Gnadenwunder, die Mutter Gottes am Ende der Zeiten schenken wird. Das sind besonders die Wunder der Bekehrungen, also ganz wunderbare Bekehrungen. Und in diesem Zusammenhang, das möchte ich zum ersten behandeln und zum zweiten Vortrag dann über den ersten Akt des göttlichen Willens, was das für uns bedeutet jetzt im praktischen Leben im Glauben, für die katholischen Christen, für die evangelischen, für alle Menschen auf der Welt, was das ganz konkret für Folgen haben wird und wie der göttliche Wille alles zurückführen wird in den Ursprung. Da gibt's Dinge, die wir uns wahrscheinlich gar nicht so vorstellen können. Das möchte ich dann im zweiten Vortrag mit euch besprechen. Und es kann sein, es gibt dann Überraschungen. Ich schone euch nicht, ich schone mich auch nicht, denn Gott ist die Wahrheit und er verlangt, dass sie die Wahrheit verkünden. Wenn wir sie erkennen, was mir in der vorletzten Nacht gegeben wurde, da habe ich auch verstanden oder klar gewusst, ich habe die Verantwortung, es auch zu sagen, egal welche Folgen das haben wird. Und jetzt im ersten Vortrag möchte ich zu diesem Thema näher etwas sagen. Die wunderbaren Bekehrungen. Bei Luisa Picaretta, da gibt es eine Stelle, wo Jesus ganz klar darauf eingeht, wo er diese Verheißung gibt. Das ist am 2. Oktober 1916. Aber vielleicht mache ich doch noch eine kurze Erklärung vorher. Wenn dieser Vortrag jetzt irgendwo ausgestrahlt wird, ich weiß nicht, wohin er gelangen wird. Auf jeden Fall möchte ich alle Seelen, die ihn jemals sehen werden, ganz herzlich grüßen und ihnen den reichsten Segen Gottes wünschen und auch jedem, der dieses Video sieht, dass er sich für die Gabe des göttlichen Willens begeistern kann, dass er sie erkennen kann, dass er sie ersehnen kann, dass er sie auch in Besitz nehmen kann. Das ist nämlich das Größte, was es überhaupt gibt an Gnade. Und das die größte Gnadengabe, die Gott uns schenkt. Und so möchte ich jetzt kurz vorher noch sagen, wer das davon noch nie etwas gehört hat. Diese Gabe wurde Luisa Picaretta als erstem Geschöpf geschenkt. Das heißt, Adam hatte diese Gabe als größtes Geschenk von Gott erhalten, als er erschaffen wurde. Er wurde mit allen möglichen Gnaden ausgestattet, Fähigkeiten, Gütern und Rechten. Aber das Größte, was er besaß, war diese Gabe, die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Und diese Gabe verlor er beim Sündenfall. Das war die Katastrophe des Sündenfalls, dass er diese Gabe verloren hat. Und damit hat er nämlich das wirkliche Leben Gottes in sich selbst verloren. Die Herrschaft des Gottes, des Heiligen Geistes. Es ist eigentlich der Heilige Geist, der in seiner Fülle im Herzen des Menschen gewohnt hat. Und das ist es, was der Mensch mit dem Sündenfall verlor. Das ist eigentlich die Gabe des göttlichen Willens. Die Fülle des Heiligen Geistes. Von Jesus heißt es, in ihm wohnte die Fülle der Gottheit. So heißt es bei Jesus. Paulus schreibt so. Und zu Maria sagt Gott selber, also in ihr wohnt die Fülle der Gnade. Es ist eben diese Fülle des Heiligen Geistes in einem Geschöpf. Maria war nach dem Sündenfall das erste Geschöpf, das im göttlichen Willen lebte. Und deshalb, nur deshalb konnte überhaupt der Sohn Gottes Mensch werden, weil er in einem Geschöpf auf Erden diese Gabe vorgefunden hat, das Reich des göttlichen Willens. Sonst, er hätte nicht Mensch werden können. Gott musste das Reich des göttlichen Willens in einem Menschen vorfinden, diese Gabe. Denn genau diese Gabe ist es, was den Himmel ausmacht. Die Seligen, die im Himmel sind, leben alle im göttlichen Willen. Die Herrlichkeit des Himmels, die Seligkeit des Himmels, das Leben des Himmels besteht genau darin, dass alle, die im Himmel sind, ganz im göttlichen Willen leben. Und Luisa Picareta war eben nach Adam, also unter uns Adams Kindern, das erste Kind, die erste Tochter Adams, die diese Gabe wieder zurückbekommen hat. Adam hat sie verloren. Aber Gott hat dem Adam ja auch verheißen, die Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Er hat damit gewusst, unter seinen Nachkommen wird es welche geben, die diese Gabe, die er verloren hat, wieder besitzen werden. Er hat gewusst, es wird durch eine Frau geschehen. Er kannte Maria sicherlich noch nicht. Maria kam 4000 Jahre nach Adam, nach der Erschaffung Adams, so schreibt die so sagt es die Heilige Schrift, so sagt es auch Jesus in den Schriften von Luisa Picareta. Man kann darüber jetzt nachdenken oder lächeln, diese Berechnung von 4000 Jahren. Ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es in der Bibel lese und wie es in den Schriften von Luisa steht. Und so ist Luisa Picareta die Erste, wirklich die Erste. Sie hat oft Jesus gefragt, der ihr erschienen ist, der sie belehrt hat in dieser Gabe. Na, ist das möglich? Bin ich wirklich die Erste? Waren nicht schon früher Heilige? Die waren viel heiliger als ich, die waren viel würdiger als ich und fähiger. Und er hat ihr mehrmals versichert, sie ist wirklich die Erste. Sie kann nachforschen, in welchen Büchern auch immer, Lehrbüchern oder Schriften von Mystikern. Sie wird niemanden finden. Sie wird keine Spur von diesen Lehren finden, die sie selber erhalten hat. Sie ist wirklich die Erste. Und so ist diese Gabe Luisa gegeben worden an einem ganz bestimmten Tag. Sie lebte 1865 bis 1947 in Süditalien, in Corato. Und der Tag, an dem sie diese Gabe empfing, nach einer langen Vorbereitungszeit, war der 7. September 1889. Da war sie erst 24 Jahre alt. Luisa war damals schon im Stand der sogenannten Vollkommenheit, im Stand der Vereinigung ihres Willens mit dem göttlichen Willen. Es war die Vereinigung mit dem Willen Gottes. Aber ein Jahr später ungefähr empfing sie dann die Gabe des Lebens im göttlichen Willen und das ist noch mehr, noch weitaus mehr. Die Vereinigung des Willens ist Voraussetzung, Grundlage, Grundbedingung. Das heißt, wenn ein Mensch, bevor ein Mensch überhaupt in Besitz der Gabe kommen kann, muss er seinen persönlichen, menschlichen Willen ganz in Übereinstimmung bringen mit dem Willen Gottes. Das ist die Voraussetzung. Diese beiden Willen müssen zusammenlaufen. Sie dürfen sich nicht mehr voneinander trennen. Das bedeutet in der Praxis, der Mensch will nichts mehr, was nicht Gott will. Also ich sehe, ich schaue, was Gott will und das will ich auch. Und ich hüte mich davor, etwas anderes zu wollen. Bei den Heiligen ist es ja so, dass sie schon vor Luisa ihr ganzes Glück darin erfahren haben, im Willen Gottes. Sie haben das erlebt, sie haben das erfasst, sie haben das verstanden. Als ihr ganzes Glück, da gibt es genug Schriften von Johannes vom Kreuz, Theresia von Avila und von vielen anderen. Der Wille Gottes ist das höchste Glück des Menschen. Und so ist das auch die Basis, damit der Mensch noch weitergehen kann. Nicht nur ergeben und übereinstimmend mit dem Willen Gottes zu leben, sondern ihn als Leben zu besitzen. Das ist das Neue. Also früher hat man ja auch schon gewusst, es geht darum, den Willen Gottes zu tun, in Übereinstimmung zu kommen, in Einklang zu leben. Aber man hat nie etwas davon gehört, dass ein Geschöpf den Willen Gottes als Leben besitzen könnte. Und welche unglaublichen, wunderbaren Wirkungen und Folgen das hat, welche Wohltaten das für das Geschöpf bedeutet, das hat Luisa eben als die Erste selber erfahren und dann auch niedergeschrieben. Das sind ihre Niederschriften. Das Hauptwerk ist mit dem Titel Buch des Himmels, das Reich des göttlichen Willens. Sie schrieb fast 40 Jahre daran und da sind diese Dinge aufgezeichnet. Seine Vorzüge, was ist der göttliche Wille? Was versteht man darunter? Was ist der göttliche Wille? Welche Vorzüge hat er? Welche Eigenschaften? und welche wohltuenden Wirkungen er dem Geschöpf, der ganzen Schöpfung, der ganzen Menschheit bereitet hat. Das erfahren wir in ihren Schriften. Ich sage das jetzt nur voraus. Es gibt inzwischen Gott sei Dank schon mehr Literatur über die Person von Luisa Picaretta und auch über das Leben im göttlichen Willen. Und so gehe ich jetzt einfach zum Thema weiter. Diese wunderbaren Gnaden, die Gott in der Endzeit verheißen hat. Denn diese Gabe ist das Geschenk, das Gott für die Endzeit vorbereitet hat, vorgesehen hat. Wir werden sehen, Ludwig Maria Grignon von Montfort hat eigentlich schon diese Gabe angekündigt, ohne sie genau zu kennen. Er hat sie noch nicht erfahren. Grignon lebte um 1700, er starb 1716. Luisa wurde 150 Jahre später ungefähr geboren und empfing die Gabe 1889, wie gesagt. Aber es ist schon ein Zusammenhang von früher her, dass Heilige etwas vorausgeahnt haben. Sie haben eine Ahnung gehabt, aber noch nichts Genaues gewusst. Luisa Picaretta hat diese Gabe, wie gesagt, erfahren, selber gelebt und Jesus hat mit ihr viel Zeit verbracht. Er hat sie oft besucht und viele Gespräche geführt, weil es eine solche Dimension ist, das Eintreten ja in Gott selbst, das ist das ewige Leben, das grenzenlos und unendlich ist. Da braucht es so viel Belehrung, dass man überhaupt etwas davon verstehen kann. Deshalb hat Luisa ja auch viele Jahre der Vorbereitung gebraucht und der Belehrung auch viele Jahre, Jahrzehnte, wobei die Belehrungen für sie erst relativ spät begonnen haben. Sie hat die Gabe 1889 mit 24 empfangen. Sie hat sich gefestigt in dieser Gabe über viele Jahre, 11 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre. Und erst nach 25 Jahren, wo sie ganz stabil und fest in dieser Gabe schon gelebt hatte, haben die expliziten Offenbarungen erst so richtig begonnen. Also dann ging Jesus erst so richtig ins Detail mit ihr. Und das hat dann noch einmal 15 Jahre gedauert, da gab er ihr den Kern der Lehre, den wir heute so glücklich da besitzen dürfen. Circa von 1914 bis 1938. Naja, das sind über 20 Jahre, wenn man nachrechnet. Jedenfalls, jetzt komme ich auf diesen 2. Oktober 1916, wo Luisa die Heilige Kommunion im göttlichen Willen empfangen hatte. Und da kommt nämlich diese Verheißung. Es wird ganz große Wunder der Bekehrung geben. Ich lese vor, euch Anwesenden und auch allen, die es sehen und hören werden, damit wir ein bisschen eine Ahnung wenigstens bekommen, wie groß diese Gabe ist. Wir können die Heilige Kommunion im göttlichen Willen empfangen. Wir können alles, wir sollen ja alles im göttlichen Willen tun. Und jede Handlung, die wir tun, wird ein Akt im göttlichen Willen. Das ist jetzt einmal so ins gesagt, ohne weitere Erklärung. An diesem Morgen, also ich lese jetzt einfach einmal diesen Eintrag, an diesem Morgen empfing ich die Kommunion, wie Jesus es mich gelehrt hatte. Das bedeutet, vereint mit seiner Menschheit, mit seiner Gottheit und mit seinem Willen. Da muss ich jetzt kurz anmerken, vereint mit seiner Menschheit, das haben die Heiligen früher auch schon getan. Sie haben die Menschheit Jesu nachgeahmt. Sie haben ihren Willen in Übereinstimmung gebracht mit Jesus. Aber Luisa hat noch mehr getan. Sie hat sich mit seiner Gottheit vereint. Das ist das Unglaubliche, was die Heiligen früher nicht in der Form zumindest, sie haben sich auch mit der Gottheit vereint, muss man sagen, schon. Aber nicht in der Form. Luisa Picaretta hat sich mit der Gottheit vereint, nämlich, sie schreibt hier ja auch, Menschheit, Gottheit und mit seinem Willen. Das war früher nicht möglich. Die Vereinigung mit Menschheit und Gottheit Jesu bekommt jetzt noch diese Krönung, das ist die Vollendung auch, dass der Mensch sich mit seinem göttlichen Willen vereinen kann. Das bedeutet eigentlich, sie schreibt selbst, Luisa schreibt das selbst so nach den Worten Jesu, das ist das innergöttliche Leben. Ein Geschöpf kann von sich aus nie in das innergöttliche Leben eintreten. Es kann die Gnade Gottes empfangen und aufnehmen. Aber in Gott eintreten, in sein innergöttliches Wirken und mit ihm alles zu tun, was Gott selber tut, das war keinem Geschöpf möglich, bis Luisa Picaretta diese Gabe empfing. Das ist die sogenannte Ad Intra Operatio. Thomas von Aquin gebraucht diesen Ausdruck. Und Jesus verwendet den Ausdruck bei Luisa Picaretta, die kaum ein, zwei Jahre Grundschule empfangen hatte. Sie war zwar hochintelligent, aber ein Schulkind, also eine einfache Frau mit vielleicht ein, zwei Jahren Schulbildung, wo kommt die zur Ad Intra Operatio? Das ist auch schon eine Frage für sich. So hat sie sich mit Menschheit, Gottheit und mit seinem Willen vereinigt, mit seinem göttlichen Willen. Und Jesus ließ sich bei seinem Kommen sehen, also als sie ihn in der Hostie empfing, hat sie ihn gesehen. Das war sehr oft so. Sie war jedes Mal, wird berichtet, in Ekstase. Nach der Heiligen Kommunion war sie so tief vereint mit Jesus. Sie erfuhr die reale Vereinigung mit Jesus. Sie war in Ekstase. Sie war mit ihm und hat alles andere, für sie ist alles andere verschwunden. So war es auch hier. Er ließ sich sehen und ich küsste ihn und drückte ihn an mein Herz. Er erwiderte meinen Kuss und meine Umarmung und sagte zu mir: Meine Tochter, wie glücklich bin ich darüber, dass du gekommen bist, mich zu empfangen, vereint mit meiner Menschheit, meiner Gottheit und meinem Willen. Also er wiederholt genau das, was sie beabsichtigt hatte. In dieser Absicht hat sie ihn empfangen, als Mensch, als Gott und seinen göttlichen Willen. Und er bedankt sich jetzt bei ihr, dass sie es so gemacht hat. Also da sehen wir auch unsere Intentionen. Er nimmt sie ernst, er sieht alles, er registriert, das ist ein dummer Ausdruck, die Intention, die wir machen im göttlichen Willen, wie wir es machen wollen, was wir ihm geben wollen, geben wir ihm Liebe, geben wir ihm Dank, geben wir ihm Anbetung, all das nimmt Gott auf und beantwortet er. Er geht auf alles ein und ist dankbar für alles, was wir tun im Geist. Und so sagt er ja auch hier Dank. Du hast mir das ganze Glück erneuert, das ich empfing, als ich mich selbst kommunizierte. Also er hat die ganze Freude verkostet, wie damals im Abendmahlsaal bei der Einsetzung der Heiligen Eucharistie. Er hat diesen Akt ja nur ein einziges Mal getan, beim letzten Abendmahl. Und das war seine ganze Freude. Das lesen wir in der Stundenuhr von Luisa Picaretta. Sein Gesicht glänzte, es strahlte von Licht, seine Gottheit schimmerte durch. Und genau dieses Erleben hat Luisa ihm am 2. Oktober 1916 erneuert. Während du mich geküsst und umarmt hast, hast du, da du ganz in mir selbst warst, sie war ganz in ihm selbst, sie war in seiner Menschheit, sie war in seiner Gottheit, sie war in seinem Willen, sie war ganz in Jesus, nicht teilweise, ganz, das ist der göttliche Wille. Die anderen können nicht ganz in Jesus sein. Sie können in Menschheit sein, in Gottheit sein, aber nicht im göttlichen Willen, da sie ihn nicht kennen. Sie können nicht ganz in Jesus sein. Wir kennen den göttlichen Willen und wir können jetzt in der Menschheit sein, in der Gottheit Jesu und in seinem Fiat, in diesem ewigen, universellen Akt. Das ist ganz, der ganze Jesus sozusagen. Und so hast du alle Geschöpfe umschlossen, da du ganz in mir selbst, in mir warst. Du hast jetzt alle Geschöpfe umschlossen. Genau das, was ich tue. Jesus ist genau dieser Akt, dieser ewige Akt, dieses Band der Einheit, der umschließt alle Geschöpfe. Er liebt alle. Er tut allen Gutes, ohne Ausnahme. Und Luisa hat das jetzt in dieser heiligen Kommunion genauso getan. Und er sagt, ich fühlte mir den Kuss von allen gegeben werden, die Umarmung aller. Denn das war dein Wille, welcher der meine war. Also, ich lese mal. Denn das war dein Wille, welcher der meine war, als ich mich empfing, um dem Vater die ganze Liebe der Geschöpfe wiederherzustellen, obwohl viele ihn nicht lieben würden. Also, ihr Wille war in diesem Akt, in dieser heiligen Kommunion, der Wille von Jesus selbst, der Wille, der göttliche Wille selbst. Sie hat sich da verschmolzen mit dem göttlichen Willen, vereint mit dem göttlichen Willen. So vereint, dass aus beiden Willen ein einziger geworden ist. Das ist hier dieses Geheimnis, das ist das Geheimnis des Lebens im göttlichen Willen, dass wir nicht mit unserem eigenen menschlichen Willen jetzt den Willen Gottes tun, sondern dass er eingeht, dass er sich verliert, dass er sich gleichsam auflöst im göttlichen Willen. Und so hat Luisa in Jesus genau das getan, was Jesus selber tut, nämlich dem Vater die ganze Liebe zu geben, die alle Geschöpfe ihm schulden. Und ihm alles zu geben, obwohl viele ihn nicht lieben würden. Es ist ja auch heute so und es wird in Zukunft so sein, es wird Seelen geben, die ihn nicht lieben, die ihn hassen oder die lau sind, die gleichgültig sind, nachlässig sind. Und wir sehen hier im göttlichen Willen, jede Seele, die im göttlichen Willen lebt, jede Seele, die im göttlichen Willen lebt, gibt dem Vater die ganze Verherrlichung. Sie gibt ihm alles. Sie leistet ihm auch Ersatz für all das, was nicht recht ist, was fehlt in Gottes Angesicht, in Gottes Gegenwart. Und wir wissen von Jesus, er hat dem Vater alles gegeben, was wir ihm schulden. Er hat ihm vollkommenen Ersatz geleistet, vollkommene Verherrlichung gegeben. Und so ist es für den Vater so, als ob niemand ihn beleidigt hätte. Jesus hat alles getan. Er hat ihm alles gegeben. Und genau das tun die Seelen, die im göttlichen Willen leben, auch in Jesus, mit Jesus. Sie geben dem Vater alles, im Namen aller. Der Vater leistete in mir für ihre Liebe Ersatz und ich stelle mir in dir die Liebe aller Geschöpfe wieder her. Das ist jetzt wieder ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, Gott stellt sich selbst die Liebe aller Geschöpfe wieder her. Und das tut er in Luisa. Das tut er in jeder Seele, die im göttlichen Willen lebt. Gott findet Ersatz für alles, was ihm vorenthalten wird in einer Seele, die im göttlichen Willen lebt. Diese Seele ersetzt ihm alles mit einem Wort. Diese Seele gibt ihm die ganze Liebe, die alle Geschöpfe Gott schulden. Und so ist die ganze göttliche Ordnung wiederhergestellt. Selbst wenn weiterhin Geschöpfe existieren, die Gott beleidigen und die sündigen. Aber die Seelen, die im göttlichen Willen leben, die geben Gott alles, sodass er auf das andere gar nicht mehr, sozusagen, nicht mehr achtet oder nicht mehr schaut. Es wird zugedeckt. Die Sünde wird buchstäblich zugedeckt vor Gottes Augen. Also für Gott ist es dann so, als ob alle ihn wirklich lieben würden und als ob sie es tatsächlich tun würden. Denn in seinem Willen gibt es nichts Unvollkommenes, da gibt es nichts Unvollständiges, nichts Fehlerhaftes und schon gar nicht. Es gibt keine Sünde im göttlichen Willen. In Gott ist alles Liebe, Ordnung und Harmonie und Anbetung. Da gibt es nicht die geringste Unvollkommenheit. Und wer jetzt in den göttlichen Willen eintritt, der tritt in diese Ordnung ein, in die göttliche Ordnung, wo alles Leben und Liebe und Vollkommenheit ist. In Gott gibt es sozusagen kein Übel. Es gibt kein Übel in Gott. Für Gott gibt es kein Übel. Und da ich in meinem Willen jemand gefunden habe, der mich im Namen aller liebt und mir Wiedergutmachung leistet im Namen aller, fühle ich mich wie von den Geschöpfen geliebt, da es in meinem Willen nichts gibt, was die Seele mir nicht geben könnte. Also die Seele gibt ihm alles. Und dann sagt er hier, obwohl sie mich beleidigen, Gott ist nicht blind, er ist nicht dumm. Er weiß natürlich, dass es Seelen gibt, die ihn weiterhin beleidigen. Aber die Seele, die in seinem Willen lebt, sie gibt ihm alles und sie kommt für alles auf. Das ist genau das, was Jesus tut. Die vollkommene Verherrlichung, den vollkommenen Ausgleich. Und jetzt kommt diese Stelle und ich erfinde Kunstgriffe der Liebe um die härtesten Herzen. Er erfindet Kunstgriffe der Liebe um die härtesten Herzen. Und da komme ich dann noch näher dazu, was das bedeutet. Die härtesten Herzen. Diese Herzen, die sind nämlich so gut wie immun gegen jede Bekehrungsgnade. Da ist normalerweise, wie man so sagt, der Zug abgefahren. Sie sind nicht mehr erreichbar für die Gnade und für die Liebe. Und wenn Gott jetzt eine Seele findet, die auf Erden in seinem göttlichen Willen lebt, seinen Willen als Leben besitzt, dann erfindet er um dieser Seele willen, weil sie ihm alles gibt, Kunstgriffe der Liebe um die härtesten Herzen, um sie zu bekehren. Nur aus Liebe zu diesen Seelen, die alles in meinem Wollen tun, fühle ich mich wie angekettet, sagt Jesus. Er fühlt sich wie angekettet, wie gefesselt, wie gefangen, wie überwunden, besiegt, so sagt er auch öfter. Er fühlt sich hingerissen und ich gewähre ihnen die Wunder der größten Bekehrungen. Die größten Bekehrungen. Und jetzt möchte ich ein bisschen eingehen auf Ludwig Maria Grignion von Montfort. Er hat genau das angekündigt. In seinem goldenen Buch, da möchte ich auch hinweisen darauf, dass man die Ausgabe vom Linz Verlag nehmen sollte. Sie hält sich nämlich an die Originalfassung des goldenen Buches. Es gibt andere Übersetzungen, die sicher auch mit viel Liebe gemacht worden sind, mit viel Mühe, mit bester Absicht. Aber diese Übersetzungen sie verändern den Originaltext von Grignion. Es werden ganze Sätze weggelassen, sogar Absätze weggelassen. Es werden Ausdrücke anders formuliert, abgeschwächt. Und dadurch wird die Botschaft des heiligen Ludwig um die ganze Kraft gebracht. Sie hat natürlich Kraft, aber nicht mehr die ganze Kraft. Also ich habe das selber verglichen, diese Ausgabe vom Linz Verlag, die dem Original am nächsten ist, mit anderen. Und da ist das wirklich mit Händen zu greifen, dass man fast den Eindruck bekommt, es wird schwierig, wenn man eine Ausgabe liest, die frisiert ist. Es ist jetzt nicht böser Wille, ich will das niemandem unterstellen, aber es ist für die Seele schwieriger, den Geist des Ludwig Maria zu erfassen und die Gnade der vollkommenen Hingabe in der ganzen Fülle überhaupt empfangen zu können. Deshalb möchte ich diese Ausgabe vom Linz Verlag, das ist dunkelblau, empfehlen. Und Grignion, das wissen viele sicher, er schrieb dieses Buch in der Absicht, dass die Seelen zur Fülle der Heiligkeit gelangen sollen. Es ist der Wille Gottes, dass sie vergöttlicht werden. Er schreibt auch vom Vergöttlichen, von der Vergöttlichung des Menschen, Umwandlung des Menschen in den Gottmenschen. Das geschieht durch die volle Entfaltung der Taufgnade. Der göttliche Wille ist auch nichts anderes. Der göttliche Wille von Luisa Picaretta, diese größte Gabe, ist die vollendete Entfaltung der Taufgnade. Und Ludwig Maria Grignion hat noch nicht diese Gabe gekannt, also diese volle Entfaltung der Taufgnade, aber er kam ihr sehr nahe. Er wurde durch Maria geführt und von ihr erleuchtet und er hat ganz klar erkannt, dass der Mensch, dass wir sündhaften, schwachen, armseligen Menschen, wir sind so seit dem Sündenfall, nur dann, er sagt das so, wir haben nur dann wirklich die Möglichkeit, dass wir diese Gnade erlangen, in Christus tatsächlich umgestaltet zu werden, innerlich umgestaltet zu werden, wenn wir den Weg durch Maria gehen. Ohne Maria, er sagt, ohne Maria ist das gar nicht möglich. Und so hat er dieses Buch geschrieben. Er war ja Volksmissionar in Frankreich mit außergewöhnlichem Erfolg. Er hat aus seinen Erfahrungen geschöpft und auch gesagt, ich habe in alten und in neuen Büchern gelesen, nirgendwo habe ich das gefunden, was ich hier aufschreibe. Das habe ich selbst durch Offenbarung empfangen, sagt er auch in diesem Buch. Also es ist eindeutig, dass er in dem Sinn ein Mystiker war, dass er in direkter Verbindung mit dem Himmel stand, dass er vom Himmel geführt worden ist. Er hätte als bloßer Gelehrter, um es so mal so zu sagen, er hätte dieses Buch nicht schreiben können, wenn er nicht eine außergewöhnliche Hilfe von oben gehabt hätte. Und so hat er aus seinen missionarischen Erfahrungen diesen Schatz niedergeschrieben. Es ist notwendig, dass die Mutter Gottes in ihrer ganzen Größe erkannt wird in der Endzeit. Denn es geht um das zweite Kommen Jesu. Es geht um die Heiligung der Menschheit. Und die Heiligung der Menschheit, die Vergöttlichung des Einzelnen, die Umwandlung in Christus, den Gottmenschen, hängt direkt zusammen mit seiner glorreichen Wiederkunft. Wenn wir nicht uns heiligen lassen, kann Christus nicht kommen. Er will seine Kirche bereit finden, wie eine Braut, die sich für ihn geschmückt hat. Und so ist es notwendig, dass wir uns heiligen, damit Christus in seiner Glorie kommen kann. Und wie können wir uns heiligen? Das ist eben dieses Geheimnis nur durch Maria. Sie ist unsere Mutter, sie führt uns zu Jesus, sie formt uns um. Und viele wissen sicher dieses Geheimnis von Grignion. Maria ist die Gussform, das heißt, in ihrem Inneren werden wir umgestaltet in Jesus Christus. Sie ist die lebendige Gussform. Jesus Christus, der Gottmensch, wurde in ihr geformt vom Heiligen Geist gemeinsam mit Maria. Und wir können jetzt nur das Beste, was wir tun können. Maria ist der leichteste, der sicherste, der kürzeste, der vollkommenste Weg, sagt Grignion. Dass wir uns wirklich ganz an Maria halten, dass wir uns ganz ihr weihen als ihr Eigentum, das kann ich nur empfehlen. Sie ist die beste Mutter, sie ist unsere Mutter, sie ist uns gegeben. Jesus ist durch sie zu uns gekommen. Ohne sie wäre er nicht gekommen. Und wir werden durch sie zu Jesus kommen. Und ohne sie werden wir nicht zu ihm kommen. Ja, und da gibt es, ich überspringe jetzt weiteres, aber das Flammengebet von Grignion, auch darauf möchte ich jetzt ein wenig eingehen, denn genau hier verheißt er das, was wir bei Luisa vorhin gelesen haben. Der göttliche Wille, wenn wir im göttlichen Willen unsere Akte tun, unsere Handlungen, unser Leben im göttlichen Willen, wenn es im göttlichen Willen läuft und fließt, dann kann Gott um unseretwillen die größten Bekehrungsgnaden schenken. Und genau das verheißt schon Grignion. Er spricht nämlich oft in seinem Buch von den Seelen, die in der Endzeit kommen werden, die diese Andacht, in diese Andacht eintreten werden. Eintreten, das heißt, sie werden sie kennenlernen, sie werden anfangen, sie zu leben und darin verbleiben. Sie werden eintreten und das sind die Apostel der Endzeit. Das ist die sogenannte Gesellschaft Mariens. In La Salette spricht Maria auch darüber. Da habe ich diesen Band geschrieben. Da geht es um das Reich des göttlichen Willens. Das Reich des göttlichen Willens kommt durch Maria. Das ist genau dieses Thema auch. Es kommt durch Maria und Maria formt die Heiligen, die in der Endzeit kommen werden. Und in La Salette wird hier eingehend erwähnt und beschrieben mit wunderbaren Details, die, glaube ich, im deutschen Sprachraum noch kaum bekannt sind. In La Salette spricht sie auch von einem Orden, der kommen wird, der Orden der Gottesmutter. Das ist genau diese Gesellschaft der Gottesmutter, von der Grignion spricht. In La Salette gibt die Mutter Gottes sogar die Regel für diesen Orden. Und sie sagt, was diese Ordensheiligen, diese großen Heiligen tun werden. Durch diese Heiligen wird sich die katholische Religion auf der ganzen Welt verbreiten. Diese Heiligen sind Instrumente in der Hand der Mutter Gottes, um die katholische Religion auf der ganzen Welt zu verbreiten, einzudringen in die Reiche, so spricht Grignion, in die Reiche der Heretiker, der Götzendiener, der Gottlosen und so weiter, das ist seine Sprache, in die Reiche der Mohammedaner und der Juden, die werden dort eindringen und das Reich Christi überall aufrichten. Und diese großen Heiligen sind ganz der Mutter Gottes geweiht, ganz ihr Eigentum und ganz verfügbar. Pater Kolbe wird später sagen, grenzenlos, bedingungslos, ewig, unwiderruflich. Also alle Ausdrücke, die man sich nur denken kann. Und diese großen Heiligen werden von Maria selbst geformt werden. Und er fleht in einem Flammenmeer sondergleichen, darum nennt man es auch das prophetische Flammengebet, um diese Missionare. Es ist prophetisch, weil so viele prophetische Aussagen darin enthalten sind. Er spricht darüber nämlich auch, dass schon viele, also einige Heilige, große Heilige früherer Zeit diese Heiligen beschrieben haben, diese Heiligen gesehen haben. Franz von Paul erwähnt er hier, Vinzenz Ferrer, Katharina von Siena und viele andere große Seelen. Also diese Seelen haben auch schon etwas erfahren vom Himmel, direkt vom Himmel wurde ihnen gezeigt, in der Endzeit wird es große Heilige geben, die auftreten werden, und La Salette sagt das Unglaubliche, auftreten in der Zeit des Antichristen, wo es ja unmöglich erscheinen muss, überhaupt in einer Weise apostolisch tätig zu sein. Gerade dann werden diese Heiligen auftreten. Man kann sich nur wundern, man kann nur staunen. Wir wissen es nicht, wie es geschehen wird, aber es wird kommen. Und so werden diese großen Heiligen in der schwersten, schwierigsten Zeit, in der größten Drangsal der Kirche auftreten. Und er fleht zu Gott Vater, zu Gott Sohn, zu Gott dem Heiligen Geist. Jeder der drei göttlichen Personen sagt er seine Sachen, also seine Dinge. Spricht er jede göttliche Person spricht er eigens an. Den Vater bittet er, dass mit Hilfe deiner treuen Diener sein Reich, also das Reich Jesu, über den Trümmern des Reiches seiner Feinde aufgerichtet werde. Also dieses Reich Jesu wird auf den Trümmern der Feinde errichtet. Die Feinde, die vorher triumphieren werden. Aber durch die Apostel der Endzeit wird alles das Reich, die Herrschaft des Feindes, in Trümmer gelegt. Die Apostel der Endzeit sind nämlich nichts anderes als die Gegenwart der Immaculata in der Welt. Die Gegenwart des göttlichen Willens. Darauf komme ich dann gleich. Er sagt nämlich hier, ja, wir sehen es alle, das Unrecht nimmt Überhand, die Sünde scheint ungestraft zu sein, die Bösen scheinen zu herrschen. Und dann fragt er, wirst du immer schweigen, Gott? Wirst du ewig dulden? Soll denn nicht dein Wille geschehen, wie im Himmel, also auch auf Erden, und dein Reich kommen? Und wer mit den Schriften von Luisa Picaretta vertraut ist, der weiß, dass es genau darum geht. Die Gabe des göttlichen Willens wird nämlich genau dies bewirken, dass der Wille Gottes im Himmel, also wie im Himmel, so auch auf der Erde geschehen wird und getan werden wird. Das ist unser Gebet, das Vaterunser, das wir seit 2000 Jahren beten. Und das wird hier seine Erfüllung finden. Es wird durch die Apostel der Endzeit seine Erfüllung finden. Grignot spricht es hier aus. Er verbindet nämlich hier, soll nicht dein Wille geschehen wie im Himmel, so auf Erden, und dein Reich kommen. Und er sagt ja hier, es wird durch die Seelen der Endzeit, die Apostel der Endzeit, diese großen Heiligen der Endzeit geschehen. Von Grignot wissen wir also, die Apostel der Endzeit werden das Reich Gottes auf die Erde bringen, das wir im Vater unser ersehnen und erbitten. Und jetzt eigentlich das, was ich noch sagen wollte. Ihr habt sicher schon gehört, es gibt die Menschen, die auf Erden leben, leben mehr oder weniger heilig oder mehr oder weniger sündhaft. Also wir reihen uns praktisch auf Erden schon ein in gewisse Stufen. Es gibt 7 Himmel, es ist ja die Rede vom 7. Himmel. Und auf Erden reihen sich die Menschen schon ein. Die einen werden heiliger oder mehr oder weniger heilig, vollkommener oder weniger vollkommen. Sie reihen sich schon ein, wir reihen uns alle irgendwo schon ein. Entsprechend dem wird unser Gericht ausfallen und dementsprechend wird unser Rang, sagen wir mal so, im Himmel sein, in der Ewigkeit. Es gibt 7, so heißt es, im 7. Himmel, das ist der höchste. Und je heiliger der Mensch, das leuchtet auch ein, umso weniger wird er sündigen, oder es ist so gut wie gar nicht mehr möglich, dass er sündigt. Wenn er mit Gott vereint lebt, wenn er vergöttlicht ist, wenn er in Gott hineingenommen ist, wenn Gott sein Leben geworden ist, dann ist es so gut wie ausgeschlossen, dass ein solcher Mensch überhaupt noch sündigen könnte. Und je unvollkommener, umso sündhafter. Und je sündhafter oder je ablehnender Gott gegenüber oder je ferner, je weiter ein Mensch von Gott weg ist, umso mehr nähert er sich schon auf Erden der Hölle. Es ist ja auch eine Wahrheit, dass es eine Hölle gibt, eine ewige Hölle. Und auch hier vollzieht sich das ähnlich. Man reiht sich sozusagen schon ein, man steht auf einer gewissen Stufe, dieser Stufe wird dann auch das Gericht entsprechen und die Hölle. Es gibt auch verschiedene Höllen, Höllengrade, so wie es 7 Himmel gibt, gibt es auch verschiedene Höllen, die, soweit ich das in Erinnerung habe, ich habe es gelesen, die haben mit den 7 Hauptsünden zu tun, also diese 7 Hauptsünden sind sozusagen 7 verschiedene Stufen der Hölle. Die schlimmste davon ist der Hochmut selbst, wo Luzifer sein wird. Oder das ist die Hölle Luzifers. Und jetzt kann man sich auch denken, je weiter unten ein Mensch, je ferner er von Gott ist, umso schwerer erreichbar für die Gnadenhilfe oder überhaupt unerreichbar. Es gibt Berichte von Opferseelen, von Sühneseelen, die sich eingesetzt haben für die schweren und schwersten Sünder und wo man liest, dass denen einfach nicht mehr zu helfen war, weil sie nicht mehr erreichbar waren für die Gnade. So ähnlich eben im Gegensatz wie in dem Himmel zu, je höher hinauf, umso heiliger, umso sicherer ist dieser Mensch schon im Himmel. Er kommt sofort in den Himmel, da gibt es kein Fegefeuer. Und im Negativen hin ist das ähnlich. Je tiefer unten, je verstockter oder je härter das Herz ist, umso schwerer erreichbar ist dieses Herz für die Liebe Gottes, für die Gnade. Oder es ist überhaupt nicht mehr erreichbar. Und wir wissen von Stalin zum Beispiel, er hat gesagt, die letzten Worte von den großen Spöttern und so weiter, von den großen Philosophen. Wenn man das liest, das ist manches erschütternd. Stalin sagte, so wird berichtet, ich habe mir den Himmel verscherzt, ich weiß es genau. Von Lenin wird berichtet, er ist gestorben in einer furchtbaren Verzweiflung. Die Frau, seine Hausfrau oder Wirtschafterin, die hat nachher gesagt, nicht um alles Geld der Welt möchte sie noch einmal einen Menschen so sterben sehen. Und er hat gesagt, er hat die Stühle und die Tische um Verzeihung gebeten in seiner Verzweiflung. Es war keine Vergebungsbitte mit Hoffnung, sondern es war eine Verzweiflung. Es waren die letzten Momente. Da gibt es Berichte, wo man, ja, da fällt mir auch was ein. Ein Mann in England, ein Adeliger, glaube ich. Irgendwo habe ich das gelesen. Ich weiß nur, so ist das berichtet worden. Er hat die Gnade der Bekehrung immer aufgeschoben und ausgeschlagen. Es ist noch Zeit, es ist noch Zeit. Ich lasse es gut gehen, ich genieße mein Leben. Und dann ist er mal bei einem Ritt gestürzt. Ich weiß nicht, ist er da über ein Wasser gesprungen? Auf jeden Fall ist er gestürzt und in das Wasser, in den reißenden Strom gefallen. Und ein Begleiter, der hat dann noch das letzte Wort gehört, hol's der Teufel. Ich meine, da kann man jetzt auch sagen, niemand weiß, wo der Mensch hingekommen ist. Es gibt im letzten Moment immer noch die Möglichkeit der Bekehrung oder der Rettung, das weiß man nicht. Aber wir wissen, dass es eine Hölle gibt und dass je weiter weg der Mensch von Gott ist, je mehr er Sünde auf sich lädt, er es umso schwerer hat, umzukehren. Oder ihr kennt vielleicht auch von den USA den Claude Newman, einen Schwarzen, der nicht lesen und nicht schreiben konnte. Er hat, um seine Großmutter zu schützen, den Mann getötet, der sie ständig geschlagen und angegriffen hat. Und deshalb wurde er zum Tod verurteilt. Und im Gefängnis war ein Weißer, der ihn furchtbar gehasst hat. Claude Newman hat im Gefängnis zum Glauben gefunden und hat alles aufgeopfert für diesen Weißen, der dann nach dem Tod von Claude Newman die Gnade der Bekehrung im letzten Moment erlangt hat. Er hatte schon die Schlinge um den Hals oder er war auf dem elektrischen Stuhl und hat dann noch den Ort sehen dürfen, der ihn erwartet in der Hölle. Dann hat er um einen Priester gebeten. Also es gibt bis in den letzten Moment Gnaden der Bekehrung. Und diese große Beute, diese große Rettungsaktion wird in der Endzeit ganz groß kommen. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Im Goldenen Buch, im Flammengebet, sagt nämlich Grignon gegen Ende dieses Gebetes, das 15 Seiten lang ist, diese Seelen werden ganz große Beute machen. Die Apostel der Endzeit werden mit einer unwiderstehlichen Kraft predigen, dass sie die härtesten Herzen rühren werden. Also Herzen, wo man als Mensch sagt, das ist unmöglich, dass sich der noch bekehrt. Das ist unmöglich, dass der die Gnade des Glaubens noch annimmt. Der spottet und hasst oder in kann man jetzt, ja, es ist je nachdem, er ist voller Zynismus oder voller Hochmut, je nachdem, wie sich's zeigt. Und die schwersten Fälle sozusagen, die dicksten Fische, werden von diesen Aposteln der Endzeit gefangen werden. Das heißt, Maria wird es durch diese Seelen tun, durch diese Heiligen. Und sie wird ganz große Beute machen. Das wollte ich in diesem Vortrag sagen, denn es ist eine ganz große Gnade, dass Seelen sich bekehren können, besonders wenn sie verhärtet sind, wenn sie für die Gnade schon praktisch unzugänglich geworden sind. Maria wird dieses Wunder wirken und es ist, kann man sagen, das größte ihrer Wunder. Größer als Heilungswunder oder solche Dinge. Ein Gnadenwunder der Bekehrung, das Wunder einer Bekehrung übertrifft alle anderen Wunder, die es gibt. Krankenheilungen oder so. Es ist das Größte, was Gott tun kann. Also diese Seelen, die Apostel der Endzeit, werden in die Herzen der Abgefallenen eindringen. Und das führt zur Zerstörung des Bösen auf der Erde. Die Heretiker, die Irrlehrer werden sich bekehren. Die Hartgesottenen, die Hartnäckigsten werden sich bekehren. Das heißt, Maria wird die Irrlehren auf der ganzen Erde zerstören. Und das ist auch eine Verheißung, die wir kennen. Sie wird der Schlange das Haupt zertreten, sagt Grignon. Und das bezieht sich gerade nämlich, die Schlange herrscht durch die Irrlehren. Das bezieht sich auf die Irrlehren. Sie allein hat alle Heresien auf der ganzen Welt besiegt. Maria wird das tun durch ihre Apostel. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, dass sie es tun wird. Denn sie allein hat Gnade gefunden vor Gott. Keiner von uns hat die Gnade gefunden. Keiner von uns kann vor Gott hintreten. Wir haben uns alle schuldig gemacht. Sie allein hat sich nie vergangen oder sie hat Gott nie beleidigt, nicht im geringsten. Das ist die einzige. Und deshalb ist sie ein so großes Geschenk. Wir hätten sozusagen keine Chance, wenn Maria nicht wäre, wenn er uns nicht diese Mutter gegeben hätte. Sie hat Gott erobert, sie hat Gott errungen und ihn besiegt. Und so wird sie auch die ganze Menschheit, es wird welche geben, die verloren gehen wahrscheinlich leider, aber sie wird ganz, ganz viele Seelen noch retten. Sie wird die ganze Schöpfung zu Gott zurückbringen. Und das kann sie tun, weil sie den göttlichen Willen besitzt. Sie allein hat den göttlichen Willen in der ganzen Fülle besessen. Sie bringt alles und alle zu Gott zurück. Ja, und so wird sie auch eindringen in die sündhaftesten oder in die verfinstersten, in die verstocktesten Herzen. Sie wird einen Eroberungsfeldzug der ganzen Welt zeigen, wo alle staunen werden. Das hängt auch mit Fatima zusammen, aber das wäre jetzt zu viel. Jedenfalls wird sich die Verehrung ihres unbefleckten Herzens auf der ganzen Welt verbreiten und durchsetzen, weil alle ihre Macht erkennen werden. Ja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich hätte jetzt eigentlich noch etwas dazu gehabt. Geht das noch? Weil es ist noch ein Zitat, das hier ganz dazu gehört. Maria zertritt der Schlange den Kopf. Das ist bei Grignion, also wir wissen es ja aus dem Buch Genesis. Genesis ganz zu Beginn sagt Gott zu der Schlange, die ja praktisch mit dem Sündenfall Adams jetzt zum Vormund des gefallenen Menschen geworden ist. Er hat sich praktisch ja zum Sklaven des Teufels gemacht. Jetzt sagt Gott zur Schlange, damit sie sich auskennt sozusagen, die Frau wird dir den Kopf zertreten. Und da gibt es jetzt eine interessante Eintragung, das wollte ich euch noch sagen. Dann ist Pause, wohlverdiente Pause. Aber das ist nämlich hochinteressant und für uns alle überaus tröstlich. Da sagt Jesus, ich lese wieder ein bisschen vor, aber nur kurz, das ist ein Ausschnitt. 28. April 1923. Jesus hat zu ihr gesprochen, das übergehe ich jetzt, obwohl jedes einzelne Wort wirklich zu betrachten, zu bedenken wäre. Während er sprach, fühlte ich mich aus mir herausgezogen, berichtet Luisa, und ich fand unter meinen Füßen ein hässliches Ungeheuer, das sich selbst ganz wütend biss. Also wir brauchen nicht lange raten, was für ein Ungeheuer, um wen es sich da handelt, um welches Geschöpf es sich hier handelt. Und Jesus, der in meiner Nähe war, fügte hinzu, wie meine jungfräuliche Mutter das Haupt der höllischen Schlange zertrat, so will ich eine weitere Jungfrau, welche die erste Besitzerin des höchsten Willens sein soll, damit meint er Luisa, die erste Besitzerin des höchsten Willens, so will ich eine weitere Jungfrau von Neuem aufs höllische Haupt treten lassen. Also Luisa muss dasselbe tun, was Maria getan hat. Sie muss der Schlange das Haupt zertreten, um es zu zertreten und zu schwächen, auf eine Art, dass es sich in die Hölle verkriechen muss, damit sie die volle Herrschaft über ihn habe. Also Luisa soll diese Tat vollbringen und demonstrieren, dass sie die volle Herrschaft über die Schlange, über den Teufel hat. Es gibt mehrere Stellen, die das bezeugen. Es war später dann noch einmal, wo der Satan auf sie springen wollte. Und sie ist dann auf ihn getreten und er zersplitterte unter ihrem Fuß wie ein Tongeschirr. Und Jesus hatte dann erklärt, das ist die Macht seines göttlichen Willens. Sie zersplittert den Teufel in unzählige Stücke. Er kann sich nicht mehr zusammenglauben. Er ist erledigt. Und so ist es hier auch. Sie soll der Schlange das Haupt zertreten, auf den Kopf steigen. und zeigen, dass sie die volle Herrschaft über ihn hat und er es nicht wagt, jetzt kommt das Interessante für uns, sich denen zu nähern, die in meinem Wollen leben müssen. Also er wird es, sie tut das, sie zertritt der Schlange den Kopf und tut dies für alle, die nach ihr kommen werden und im göttlichen Willen leben werden, damit die Schlange dann es nicht wagt, sich denen zu nähern. Sie hat das Recht verloren, sie hat die Macht nicht mehr. Praktisch uns, die wir im göttlichen Willen leben wollen und sollen, sich zu nähern und uns zu schaden. Sie vermag es nicht. Das Recht hat sie verloren, die Kraft und die Macht, weil Luisa praktisch in dieser Tat ihr das Recht genommen hat. Also sie sagt, ja, deshalb setze deinen Fuß auf sein Haupt und zertritt es. Und was war, was geschah, ermutigt, tat ich dies. Also sie hat es einfach getan. Und es biss sich noch mehr, das Tier biss sich noch mehr vor lauter Wut. Und um meine Berührung nicht zu fühlen, verschloss es sich in den tiefsten Abgrund. Also das ist die Wirkung des göttlichen Willens. Und das ist eben auch der Grund, weshalb die Apostel der Endzeit eine solche Kraft und Macht besitzen werden, für die größten Bekehrungen zu wirken, die härtesten Herzen zu bekehren. Weil praktisch die Schlange vor ihnen zurückweichen muss. Wo sie hingehen, sie können in die Reiche der Heretiker, der Irrlehrer, der Götzendiener und so weiter hineingehen. Die Schlange weicht vor ihnen zurück, hat man den Eindruck. Ja, ich danke für eure Geduld.